Der reiche Strumpfkaiser wird entführt. Bald ist klar, es stecken deutsche Terroristinnen dahinter. Doch das Verbrechen scheitert, weil die bundesdeutsche Genauigkeit auf österreichische Wurstigkeit, Schlamperei und das übliche "Na schauen wir mal" trifft. Am Ende ist es ein kaputter Auspuff, der die schlechtesten Fluchtfahrer der Welt überführt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist und preisgekrönter Podcaster. Jetzt habe ich tatsächlich das preisgekrönt am Anfang vergessen. Naja, also dieser Podcast ist preisgekrönt. Ich will jetzt nur, dass ihr es wisst. Also habe ich schon erwähnt, dass dieser Podcast preisgekrönt ist, gell? Also nur, dass ihr es wisst, gell? Bevor wir loslegen, muss ich noch ganz kurz und charmant und völlig ungeniert den virtuellen Battlehut in die Runde werfen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass uns in letzter Zeit einige unserer treuesten Komplizen auf Steady abhanden kommen. Aber keine Sorge, nach intensiven Ermittlungen kann ich Entwarnung geben. Dahinter steckt kein heimtückisches Verbrechen und auch keine stümperhafte Entführung. Der wahre Täter ist viel banaler. Eure Kreditkarten laufen ab. Ja, ihr wisst das, die haben so ein Ablaufdatum und die Banken schicken euch eine neue und dann passt es. Und irgendwie rennt Netflix dann doch weiter. Also ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt ihr eine neue Kreditkarte. Netflix rennt weiter, aber eure Mitgliedschaft bei Mörderisches Österreich anscheinend nicht. Also bevor das jetzt sang- und klanglos zu einem ungelösten Cold Case wird, schaut's doch bitte kurz mal bei Steady vorbei und erneuert eure Mitgliedschaft. Ist sind nur wirklich ein paar Euro, ich glaube es sind 3 Euro oder so, aber es hilft mir wirklich ganz, ganz, ganz enorm und natürlich auch die PayPal-Geschichte ist noch offen, also auch da könnt ihr mich unterstützen, da freue ich mich nämlich wirklich sehr darüber. Also für alle, die noch nicht an Bord sind, werdet zum Mittäter. Eure Unterstützung auf Steady ist der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Weil mittlerweile gibt es andere Einnahmequellen. Also ein bisschen was kommt bei der Werbung rum. Ja, nicht, weniger als man glaubt, aber ist auch ein bisschen was. Ja, und das war halt aber lange Zeit, waren das Steady die einzigen Einnahmen, die dieses Projekt überhaupt abwarf und so halbwegs die Serverkosten gedeckt hat, aber wirklich nur so grad halt. Also, wieder lang geredet. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Mitgliedschaften wieder aufnehmen könntet. Vielen Dank. Und noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Bei der heutigen Folge handelt es sich um eine Schwestern-Episode zu Nummer 47, Waltraud Boog, die ich die schlechteste Bankräuberin der Welt genannt habe. Deshalb nenne ich die heutigen Entführer auch die schlechtesten Verbrecher der Welt. Obwohl, na, anfangs lief es ja gar nicht so schlecht, das lief eigentlich ganz gut. Aber naja, wie es dann endet, hört ihr gleich. Ich werde mich in dieser Folge wie üblich über die Täter lustig machen, weil die sind jetzt wirklich nicht die hellsten. Und ja, ich werde auch über die Tatbeteiligten aus Deutschland herziehen. Wer das nicht ertragen kann und sich in seinem Nationalstolz verletzt fühlt, wenn ich den Begriff Piefke in einer abwertenden Art und Weise gegenüber Terroristinnen gebrauche, dann ist es gescheiter, jetzt sofort abzudrehen. Wenn ihr das aushalten könnt, dann freue ich mich natürlich, dass ihr an Bord seid, denn es wird wild, leider tragisch, aber auch ein bisschen verrückt. Und mein Liebling Klaus Croissant kommt auch wieder vor. Das ist sie, die Palmers-Entführung. Es ist der 9. November 1977, als Gunilla Palmers, toller Vorname, von ihrer Bridge-Runde heimkehrt. Das kleine schwarze Auto, es ist ein VW Golf, mit dem ihr Mann Walter Michael Palmers seine Runden drehte, steht vor der Villa der Familie in der Hockegasse 78 in Wien-Währing. Das ist eines der teuersten Pflaster Wiens und das lässt das kleine Auto gar nicht vermuten. Aber die Palmers haben Geld. Viel Geld. Natürlich, ihnen gehört das Strumpfwaren-Imperium. Ihr kennt die sicher, wenn man früher ein nöckisches Geburtstagsgeschenk gesucht hat, dann hat man der Herzensdame einen Palmers-Gutschein geschenkt. Die Läden waren meistens klein, aber nobel ausgestattet und versprühten einen Hauch von Exklusivität, den man sich aber gerade so mit viel Bauchweh gerade so noch leisten konnte. Also die waren jetzt preislich nicht ganz oben, aber schon teuer. Heute gibt es natürlich längst einen Online-Shop, aber billig ist es alles immer noch nicht. Im Jahr 1977 war natürlich von einem Online-Shop keine Rede und das Imperium warf die fettesten Gewinne ab. Wird auch gut sein. Schließlich ist der Chef, der greise Walter Michael Palmers, täglich bis spät nachts in der Firmenzentrale und betreibt dort Mikromanagement rund um spitze Seide und Push-Up-BHs. Walters Wagen steht vor der Villa. Ah, der ist schon daheim, denkt sich Gunilla. Als sie das versperrte Gittertor zur Villa aufsperrt, fällt ihr aber etwas Ungewöhnliches auf. Im Schein der Straßenlaterne bemerkt sie, dass die Beifahrertür nicht ganz geschlossen ist. Komisch, dabei ist der Walter doch so ein Pedant, der wird doch keine Autotür einfach so offen stehen lassen. Als er den Wagen herangeht, bemerkt sie noch etwas Ungewöhnliches. Auf dem Beifahrersitz liegt ein Zettel. Das wird ja immer eigenartiger. Der Walter ist ja so ein ordentlicher, der lässt doch keine irgendwelche Kasspapier da im Auto rumliegen. Ne? Also das macht er nicht. Sie öffnet die angelehnte Wagentür und greift nach dem gefalteten Zettel. Im schummrigen Licht erkennen sie, dass der Text mit einer Schreibmaschine geschrieben wurde. Sie hält das Papier ins Licht und müht sich, die Buchstaben zu entziffern. Sie ist schließlich auch nicht mehr die Jüngste. Was sie entziffern kann, schockiert die alte Dame. Da steht, besorgen Sie bis Samstag, 12. November, 50 Millionen Schilling und halten Sie das Geld bereit. Wir benachrichtigen Sie, wohin Sie es bringen sollen. Ihrem Gatten wird nichts geschehen, wenn Sie unsere Forderung erfüllen und die Polizei dabei aus dem Spiel lassen. Außerdem verlangten die Entführer die Summe nicht nur in Schilling-Banknoten, sondern gestückelt in D-Mark, französischen Franc und Schweizer Franken. Der Herr Walter, so ließ sich der Palmas-Boss in der Firma ansprechen, wurde offenbar entführt. Die Gunilla ruft in ihrer Villa die Familie zusammen. Die Söhne sind schließlich auch in dem Palmas-Imperium tätig. Ja, und die beraten noch, naja, soll man jetzt wirklich die Polizei rufen oder soll man es lassen? Oder was passiert dann, wenn wir jetzt die Behörden informieren? Da schrillt plötzlich das Telefon. Eine verstellte Stimme meldet sich. Sie haben unsere Nachricht verstanden? Das Geld muss bis Samstag, dem 12. November Mittag, da sein. Sonst passiert Ihrem Mann etwas. Bei allen Versuchen, die Stimme zu verstellen, hat der Anrufer, es ist offensichtlich ein Mann, aber seinen markanten Akzent nicht verschleiern können. Der Entführer musste aus Vorarlberg sein, also aus dem Ländle. Naja, irgendwann kommt der Familienrat zu dem Schluss, wir informieren doch die Polizei. Ich meine, das sind ja immerhin die Profis, nicht wahr? Aber bevor wir uns das anschauen, was dann alles schief geht, gehen wir noch mal ein paar Stunden zurück und schauen uns an, wie dieser 9. November für Walter Palmers eigentlich abgelaufen ist. Der Tag ist lang, denn der 74-jährige Herr Walter war noch geschäftlich in Baden bei Wien unterwegs. Gegen 20 Uhr sitzt er endlich in seinem Büro in der Lehergasse 9-11 in Wien, Mariahilf, und ruft seine Gattin Gunilla an. Ich fahre jetzt weg und komme gleich nach Hause. Er setzt sich in seinen schwarzen VW Golf und fährt los. Gegen 20.30 Uhr kommt er in der Hockegasse in Währing an. Weil sein üblicher Parkplatz besetzt ist, stellt er das Auto etwa 50 Meter schräg gegenüber der Villa ab. Es ist dunkel und kalt. Als er aussteigt und sich bückt, um die Wagentür zu verschließen, stürzen plötzlich drei Personen auf ihn zu. Eine von links, eine von rechts und eine von hinten. Die Täter tragen sogenannte Roger-Staubmützen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich glaube, das sind einfach klassische Sturmhauben mit so Seeschlitzen. Walter will noch um Hilfe rufen, bringt aber nur ein gurgelndes heraus, bevor ihm brutal eine Hand auf den Mund gepresst wird. Man zieht ihm sofort eine Skibrille über den Kopf, deren Gläser schwarz lackiert sind, damit er absolut nichts sehen kann. Dann wird er in einen hellen Peugeot gezerrt, der genau auf Höhe seines Golfs gerollt war. Kaum ist die Tür zu, braust der Wagen in Richtung Wurzinger Gasse statt einwärts davon. Und jetzt kommt so ein Detail, das ein bisschen typisch für diese Entführung ist. Nach etwa 100 Metern Fahrt fragt ihn eine der Frauen, also offensichtlich sind Frauen hier beteiligt, in unverkennbar, wie es Walter später sagen wird, reichsdeutschem Akzent, ob er krank sei. Walter verneint. Sie will ihm allen Ernstes eine Beruhigungsspritze verabreichen, sagt sie. Der 74-jährige Strumpfkönig, gerade überwältigt und entführt, bleibt cool und entgegnet trocken. Ja, wissen's, Injektionen vertraue ich gar nicht. Die Terroristen, offenbar besorgt um die Gesundheit ihrer wertvollen Fracht, lassen die Nadel stecken. Nach wenigen Minuten wird in der Roggendorfgasse das Fluchtauto gewechselt. Die Täter haben einen VW-Kastenwagen vorbereitet, dessen Fenster mit Packpapier verdunkelt sind. Außen prangt zur perfekten Tarnung der Aufdruck Entrümpelung B. Sieg St. Pölten auf dem Fahrzeug. Ja, erster schwerer Fehler. Niemand würde freiwillig St. Pölten auf sein Auto schreiben. Herr Walter wird auf eine Schaumgummimatratze auf der Ladefläche verfrachtet. So weißer VW-Bus, Schaumgummimatratze hinten. Es ist also super Klischee, oder? Nach etwa 15 bis 20 Minuten Fahrt hält der Bus an. Die Entwickler wickeln ihr Opfer komplett in die Matratze ein, um ihn ungesehen in ein Haus zu tragen. Also wie man, ganz ehrlich, jemanden in eine Matratze einwickeln und dann glauben, das ist die perfekte Tarnung. Das ist so super Klischee. Das ist so wie die Mafia, die die Leichen da in den Teppich einwickelt und dann verschwinden lässt. Es ist herrlich einfach. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie tun sich beim Schleppen des alten Herrn auf dem abschüssigen Weg ordentlich schwer. Ein Rollbalken rattert hoch, das hört der Herr Walter. Eine Eisentür fällt ins Schloss und Walter Palmas ist im Volksgefängnis der RAF angekommen. Ja, wo sind wir hier überhaupt? In der Webgasse 42 in Wien-Mariahilf. Dort haben die Piefke-Terroristinnen rund um Inge Viert, Juliane Plambeck und Gabriele Rollnick und ihre österreichischen Handlanger eine Wohnung angemietet. Kurioserweise gehörte das Objekt ausgerechnet der Hilfsgemeinschaft aller Menschen, die guten Willens sind. Ja, also da hätte man auch meinen Marketing-Experten über den Vereinsnamen drüber lassen können. Der Verschlag, in den sie den Herrn Walter stecken, misst klaustrophobische 1,3 mal 2,3 Meter. Zwei Wände bestehen aus Holzbrettern, zwei sind mit billigem Dekostoff bespannt. Das Fenster zur Straße ist mit Schaumstoff und Tüchern völlig abgedichtet, was die Luft im Raum extrem stickig macht. Es gibt eine kleine Campingliege, einen Kübel für das kleine und große Geschäft und einen Beistelltisch. Die Beleuchtung ist eine trübe 15 Watt Glühbirne. Herr Walter beschwert sich später, dass es so dunkel war, dass er den Krimi Die Hyänen, den man ihm zur Unterhaltung gegeben hatte, gar nicht lesen konnte. Also da würde ich jetzt echt eine schlechte Bewertung auf TripAdvisor schreiben. Die Entführer selbst tragen weiße und blaue Overalls, Handschuhe und besagte Sturmhauben. Herr Walter sieht 4 Tage lang nicht einmal ihre Augenfarbe. Walter bleibt den Entführern gegenüber aber extrem höflich und verwendet ständig die Worte Bitte und Danke. Als er sich bei einer Entführerin einmal ausdrücklich dafür bedankte, dass sie seine Zelle ein wenig lüftete, war ihr das sichtlich unangenehm und sie forderte ihn auf, sagen Sie nicht immer Danke. Palmas ließ sich davon jedoch nicht abbringen und beharrte höflich, aber ich bin Ihnen ja wirklich dankbar, Fräulein. Die Kidnapperin, die offenbar von Gewissensbissen geplagt wurde, antwortete ihm daraufhin nur, wir haben Ihnen doch so viel angetan. Sensationell. Ja, die haben nämlich in der Tat wirklich ein massiv schlechtes Gewissen, weil sie bei ihren Vorbereitungen glatt übersehen hatten, wie alt und gebrechlich der Herr Palmas in Wirklichkeit ist. Ich meine, wenn man grundlegende Recherche betrieben hätte, könnte man draufkommen können, dass der 74-Jährige vielleicht jetzt nicht mehr der Fitteste ist. Wie haben Sie das Opfer ausgewählt? Sie haben einmal in einem Buch geblättert, die 100 reichsten Österreicher und sind draufgekommen, der Palmas, der wohnt da gleich ums Eck, den holen wir uns. Was die Speisekarte in der Webgasse angeht, so gibt man sich Mühe, scheitert aber, sagen wir so, an den Essgewohnheiten des Millionärs. Es wird Naturschnitzel mit Salzkartoffeln, grünen Fisolen und Birnenkompott serviert. Ja, gar nicht mehr so schlecht. Dem Herrn Walter, dem hat das gar nicht so getaugt, der kommentierte das kulinarische Erlebnis später mit den Worten, ersparen Sie mir, es zu qualifizieren. Ich bin ein schwacher Esser. Für mich hätte ein Achterl gereicht. Also der hätte lieber an Wein. Und das allerbeste Detail über den Kerker, in dem der Herr Palmers eingesperrt war. Später besichtigt der Vermieter diese Räumlichkeiten, als die Bande dann schon längst verschwunden ist, dazu kommen wir gleich. Er findet die Matratze, den billigen Stoff und ein paar so Fotolampen, die die Kidnapper für die Beweisfotos von Palmers genutzt hatten. Natürlich hat man Beweisfotos gemacht, hallo, mit der Tageszeitung, klassisch, ne? Das ist die erste und völlig logische Schlussfolgerung des braven Wiener Vermieters. Die haben den Verschlag wahrscheinlich als Atelier für Pornoaufnahmen verwendet. Während Palmers also in der Webgasse in seinem 3 Quadratmeter winzigen Pornoset sitzt, verhandelt man über das Geld. Die Deutschen fordern 50 Millionen Schillinge. Das sind nach heutigem Geld inflationsbereinigte 22 Millionen Euro. Oh, nicht schlecht. Herr Walter Kühlerrechner, der ist, erklärt den revolutionären Masterminds erst einmal die physikalischen Realitäten des Kapitalismus. Ja, damit kennen sie sich nicht so gut aus. Er rechnet ihnen vor, dass eine Million Schilling in Tausendern, also sie haben das in 1000 Schillingscheinen gefordert, genau 1,47 Kilo Decker wiegt. Also das weiß der Herr Millionär natürlich auswendig. 50 Millionen würden also stolze 72 Kilo auf die Waage bringen, wenn man so stückelt, wie die Terroristen das gerne hätten. Das ist doch eine Narretei, ihr seid ja narrisch. Das kann ja einer allein gar nicht heben, sagt er ihnen. Und mit dieser kühlen Berechnung hat er Erfolg, weil nach einigem Hin und Her einigt man sich drauf auf 31 Millionen Schilling. Ja, weil das sind dann nur mehr so knappe 40 Kilo, das geht dann schon eher. Ja, und wo bleibt die Polizei? Die tappt so tief im Dunkeln, dass es fast schon weh tut. Die österreichischen Ermittler, genauer gesagt das Sicherheitsbüro und die Staatspolizei, streiten sich in den ersten entscheidenden Tagen hauptsächlich über Kompetenzen. Es wird eine Einsatzzentrale erstellt, wobei diesen Begriff, der ist eigentlich schon eine Übertreibung, weil diese Einsatzzentrale ist ein Witz. Es gibt genau 2 alte Telefonapparate. Als man Hinweise aus der Bevölkerung aufzeichnen will, muss ein Beamter sein privates, halb kaputtes Tonbandgerät von zu Hause mitbringen, weil die Polizei kein Kassettenspüler gehabt hat. Statt rasch in Richtung Terrorismus zu ermitteln, immerhin tobte in Deutschland gerade der deutsche Herbst, haben die Beamten eine völlig andere Theorie. Sie glauben ernsthaft, die Familie Palmers habe die Entführung des eigenen Patriarchen fingiert. Das Motiv? Man vermutet, die Familie wolle auf diese Weise heimlich die Bilanzen einer Firma im familiären Umfeld, der es nicht so gut ging, sanieren, also Geld darüber schieben. Diese Fehleinschätzung führt logischerweise dazu, dass die Familie Palmers den Ermittlern kein Wort mehr glaubt, weil die gehen dort auch hin und sagen, ja, ihr habt doch das da inszeniert und wir werden das beweisen. Ja, die Familie Palmers findet das jetzt nicht so toll und die glauben den Ermittlern kein Wort mehr. Und die beschließen dann, die Befreiung ihres Chefs, also ihres Patriarchen, auf eigene Faust durchzuziehen, was natürlich zu einigen anderen klitzekleinen Problemen führt. Die Familie Palmers log nämlich die Polizei an. So wurde den Ermittlern mitgeteilt, dass der erste telefonische Kontakt mit den Entführern erst am Samstag erfolgte. Dabei hatte man schon am Donnerstag in der Nacht mit den Entführern telefoniert. Umgekehrt wieder war die Polizei so angefressen auf die Familie Palmers, dass der Polizeichef Otto Korneck damals felsenfest davon überzeugt war, dass es sich um eine innerfamiliäre Intrige handelte und er wollte am Montag nach der Tat allen Ernstes den Neffen des Opfers, Michael Alexander Palmers, festnehmen lassen. Warum? Na, weil der hat sicher was damit zu tun. Es funktionierte nichts. Die Entführer bleiben unerkannt und die Polizei spielt Kottan ermittelt. Die Affäre kocht hoch, die Zeitungen sind voll und die Welt lacht wirklich über die österreichischen Ermittler. Das geht so weit, dass sogar Bundeskanzler Bruno Kreisky vor Wut kocht. Er blafft seinen Innenminister Erwin Lanz im Ministerrat an. Der österreichische Apparat ist nicht maximal. Sehr diplomatisches Wort für das seiner Haufen Wabler. Am Samstag, den 12. November und Sonntag, den 13. November, zieht die Familie Palmers die ahnungslose Polizei dann endgültig vollends über den Tisch. Also die führen die richtig vor. Die, Die Beamten belagern die Villa in Währing, ja, die glauben ja, die Familie selber ist da verdächtig. Und Journalisten trampeln auch noch den Garten platt, ja, und die Familie Palmers, die ist richtig angefressen. Und die sagen jetzt, okay, wir machen das selber. Liebe Polizei, habt's uns gern und rutscht uns im Buckel obi und bremst's mit der Zunge, wie man bei uns so schön sagt. Das Geld unbemerkt zu übergeben, inszeniert die Familie einen Plan, der könnte aus Ocean's 11 sein. Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr rasen gleichzeitig 5 bis 6 Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Familie in alle Himmelsrichtungen davon. Die Polizei, stilecht ausgestattet mit 36 PS starken VW Käfern, hechelt völlig verzweifelt hinterher und kann die nicht einholen. Den eigentlichen Job erledigt jedoch Palmers Sohn Christian. Er entkommt durch den Hintereingang mit einem 34 Kilo schweren Geldkoffer, immerhin leuchtet sie 72 Kilo, und braust in seinem weißen Porsche davon. Da haben die Kieberer mit ihren Käfern endgültig keine Chance mehr. Christian wird von den Entführern auf eine wilde, stundenlange Schnitzeljagd quer durch Wien geschickt. Er fährt zum Lerchenfelder Gürtel, wo er an einem Kaugummiautomaten eine versteckte Nachricht findet. Weiter geht es ins Café Weidinger, dann in eine AIDA-Filiale in der Rotenturmstraße. Erst gegen 21 Uhr darf er beim Stephansdom in ein präpariertes Taxi steigen, an dessen Steuer ein Terrorist sitzt. Und dort übergibt er den Koffer. Die gesamte Staatsgewalt bekommt von dieser Hollywood-reifen Übergabe absolut nichts mit. Na klar, die sind immer nur damit beschäftigt, mit ihren Käfern irgendwo in Wien herumzugurken. Noch am selben Abend um 23 Uhr wird Walter Palmers im 13. Bezirk in Hitzing freigelassen. Man setzt ihn einfach in der Auhofstraße ab. Er zappt seelenruhig zum Hotel Arabella, bittet den völlig verdatterten Nachtportier um das Telefon und ruft seine Familie an. Sein legendärer Kommentar gegenüber den Reportern, die sich vor der Villa drängen: Na, die Aufregung ist ganz umsonst. Ich habe mich ja gerade nur um 100 Stunden zum Nachtmahl verspätet. Na bitte. Ja, und was machen jetzt die Terroristen? Die haben immerhin, ja, so, was? Ja, und was haben jetzt, ja, machen jetzt die Terroristen? Die haben ja viele Millionen erbeutet. Die drei Piefke-Damen der Bewegung 2. Juni, also die Inge Viert, Juliane Plambeck und Gabriele Rollnick, die sind ja ein bisschen schlauer. Sie schnappen sich ihren Anteil, setzen sich gemütlich in den Zug in die Schweiz und fahren unerkannt nach Italien. Die österreichischen Genossen, also man weiß ja, einer der Entführer hat einen Vorarlberger Dialekt, die beweisen hingegen eindrucksvoll, warum man in Österreich keine große Terrorismus-Tradition hat. Die beiden nehmen sich einen gemieteten Wagen, um ebenfalls über die Schweiz nach Italien zu flüchten. Die haben einen Haufen Geld mit, aber sie nehmen natürlich das billigste Auto und das hat einen defekten Auspuff. Es rattert, knattert und kracht wie ein alter Panzer. Anstatt für, weiß ich nicht, 100, 200 Schilling irgendwo diesen Auspuff reparieren zu lassen, sie haben Millionen mit, fahren sie mit ohrenbetäubendem Lärm am 23. November an die schweizerisch-italienische Grenze bei Chiasso. Die Schweizer Grenzer interessieren sich zunächst überhaupt nicht für irgendwelche Verbrecher und sie haben die Palmers-Entführung wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, aber wissen jetzt gar nicht, was da so abgeht. Die stoppen das Auto wegen ungebührlichen Lärms, wie sich herausstellt. Am Auto sitzen zwei junge Herren, beide langhaarig mit Ziegenbärten. Komisch, naja. Der Zöllner fordert sie auf, den Auspuff gefälligst mit einem Draht hochzubinden, dass der nimmer auf der Straße umscheppert, ne? Sonst dürfen sie nicht weiterfahren. Es entspinnt sich ein bizarrer Streit. Einer der Herren steigt aus und sagt, ja, wo soll ich jetzt an Draht hernehmen? Der Zöllner sagt, ist mir wurscht, aber so könnt's nicht weiterfahren, macht's irgendwas. Einer der Insassen verhält sich außerdem sehr auffällig. Der ist übernachtig, wirkt orientierungslos und die Schweizer halten ihn bald für einen Junkie. Naja, Drogen im Auto? Schauen wir mal nach. Die Beamten beschließen, den Wagen zu durchsuchen. Im Handschuhfach und in den Falten einer Landkarte finden sie nicht nur Banknoten aus dem Palmers-Lösegeld, wie sich später herausstellen wird, man hat nämlich alle Banknoten fotografiert und die Seriennummern notiert, naja, blöde Geschichte, sondern auch geladene Pistolen. Die beiden Herren werden als Thomas Gratt und Ottmar Kepplinger identifiziert, zwei Studenten aus Wien, Gratt selbst stammt aus Vorarlberg. Naja, Grad, der Revolutionär aus dem Ländle, gibt später völlig desillusioniert zu, dass er gar nicht wusste, wie man eine Pistole überhaupt bedient. An ein Freischießen, wie es echte RAF-Kader getan hätten, war also nicht einmal im Traum zu denken. Die revolutionäre Karriere der Österreicher scheitert also nicht im feurigen Kugelhagel, sondern an purer Geizigkeit und Unfähigkeit der Kfz-Instandhaltung. Almas Entführer werden identifiziert, agnostiziert und nach Österreich ausgeliefert. Jetzt können wir uns die beiden Herren einmal genauer anschauen. Weil wie wird man im beschaulichen Vorarlberg eigentlich zum Terroristen? Thomas Gratt lieferte in einem Interview aus dem Jahr 2002 eine Erklärung, die, nennen wir es einmal vorsichtig, vielleicht ein bisschen absurd ist. Seine Politisierung hatte nämlich maßgeblich mit einem recht eigenwilligen Lehrpersonal zu tun. Der Lateinprofessor, ein ehemaliger SS-Obersturmbahnführer und späterer FPÖ-Landtagsabgeordneter, und die Klassenvorständin, eine ehemalige Führerin beim Bund Deutscher Mädel, die haben dem Herrn Gratt ein bisschen zugesetzt. Gratt erzählte dazu eine Anekdote, bei der man wirklich nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Da gab's dann so Sachen, dass es in ihrem Geografieunterricht nicht erlaubt war, Rocky Mountains zu sagen, wo es doch das schöne deutsche Wort Felsengebirge gibt. Da wird man aus purem jugendlichen Protest gegen absurde deutschnationale Geografielektionen quasi direkt in die Arme des bewaffneten Linksterrorismus getrieben. Stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet der Vorarlberger die Erpresseranrufe tätigen sollte. Die Erklärung der Täter ist ein Indiz für ihr geistiges Tieffliegertum. Die deutschen Terroristinnen hatten nämlich panische Angst, dass ihr bundesdeutscher Akzent sofort das deutsche BKA auf den Plan rufen würde. Und die waren damals schon ein bisschen besser drauf als die Österreicher. Wenn sie selbst den Hörer in den Hand nehmen, also wenn sie da diese Gespräche führen, also schickten sie den Vorarlberger an die Front. Naja, klar, die Deutschen haben nicht erkannt, dass der einen auch in Österreich markanten Akzent hat, weil für die klingt ja eh alles gleich, ne? Und er dachte allen Ernstes, wenn er sie nur ein bisschen verstellt, also so ähnlich wie ich das da versuche, und er Schriftdeutsch spricht, ja, dann wird das schon nicht auffallen. Tja, den breiten Vorarlberger Dialekt hat er dann doch nicht wegbekommen. Das Ländle lässt sich eben nicht einfach so wegsprechen. Die ganze harte Realität der österreichischen Revolutionäre fasste Gratt Jahre später übrigens selbst am besten zusammen. Nix mit knallharten, ausgebildeten Guerillakämpfern und Che Guevara und Kuba und Viva la Revolution. Er sagt dann, er beschrieb sich und seinen Komplizen, den Ottmar Kepplinger, als absolute Stümper. Sie waren ja nicht einmal Pfadfinder. Bereut hat Gratt seine Taten übrigens bis heute nicht. Ein weiterer Helfer, der in der Literatur clowneske Revolutionär Reinhard Pitsch, erzählte später völlig trocken, er sei eigentlich nur durch ein Plastiksackerl in den Terrorismus gerutscht. Referendare des berühmten RAF-Anwalts Klaus Croissant, da ist er wieder, Klaus Croissant, der Kipferl Klausi, ja, bester. Die waren in Wien, um Waltraud Boog im Gefängnis zu besuchen. Die war ja auch eine besonders schleue Bankräuberin. Und sie durften aber nicht rein, wurden abgeschoben. Also die haben einfach den Klaus Croissant geschnappt und nach Deutschland abgeschoben. Das ist herrlich. Sie ließen in Pitschs WG ein Sackerl mit den Prozessakten liegen. Pitsch, der ruft den Kipferl Klausi an in Stuttgart und fragt, was er damit machen soll. Und die sagen einfach, ja, bring's halt vorbei. Also fuhr der Pitsch nach Stuttgart und saß plötzlich am Tisch mit den echten Terroristen. Und so begann seine Karriere. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum hat die Bewegung vom 2. Juni, das ist auch seine RAF-Splittergruppe, ausgerechnet auf diese Trottel zurückgegriffen? Die deutsche Terrorzelle hatte damals nach vielen Verhaftungen in Deutschland einen chronischen Männermangel. Sie brauchten einfach dringend ein paar kräftige Kerle als Handlanger, etwa um den alten Palmas in eine Schaumgummimatratze gewickelt, den Hang hinunterzutragen. Das war den drei Frauen einfach zu schwer. Naja. Ein Jahr und drei Monate später, Genauer gesagt, ab dem 12. Februar 1979 kam es dann zum großen Showdown im Wiener Landesgericht. Der Geschworenenprozess gegen unsere studentischen Meisterverbrecher begann. Und wer jetzt dachte, die Jungs würden reuig den Kopf einziehen, der kennt die intellektuelle Selbstüberschätzung der 70er Jahre Studentenrevolutionäre schlecht. Nachdem drei Richter die ellenlange Anklageschrift verlesen hatten, antworteten die Angeklagten mit einem forschen und überzeugten »Nicht schuldig!« Stattdessen packten sie ihre vorbereiteten Reden aus. Thomas Gratt deklamierte eine Erklärung, in der er so ziemlich die gesamte Menschheit seit Adam und Eva für schuldig erklärte, mit einer einzigen Ausnahme natürlich sich selbst. Gratt schwafelte im feinsten Politkauderwelsch von individueller Profitmacherei und der Justiz als Bestandteil der kapitalistischen Klassenorganisation. Sein argumentativer Höhepunkt war aber die Forderung, man möge sie doch bitte als Kriegsgefangene anerkennen und nach der Genfer Konvention behandeln. Kriegsgefangene. Gefangen genommen von einem genervten Schweizer Zöllner, weil der Auspuff zu laut war. Ein, ja, wahrlich epischer Krieg, muss man schon sagen. Auch seine Kollegen ließen sich nicht lumpen. Reinhard Pitsch, der sich selbst völlig unironisch als den einzig wahren Trotzkisten Wiens bezeichnete, beschwerte sich allen Ernstes vor Gericht darüber, dass man ihn nach seiner Verhaftung länger als 48 Stunden festgehalten habe. Das ist ein Skandal. Und Ottmar Keplinger, also der mit gerade im Auto saß, der trat im Gerichtssaal immer noch mit seinem markanten Ziegenbart auf, mit dem er aussah wie einer der drei Musketiere. Er warf mit Phrasen wie Projektion von Vermittlungsfunktionen um sich und haute den unfassbar banalen, aber schon schön nasal vorgetragenen Satz raus. Die Anklage ist das Produkt einer Entwicklung. Ja. Das Gericht war von diesem revolutionären Kabarett allerdings wenig beeindruckt. Die Strafen fielen deftig aus. Thomas Gratt, der die Hauptverantwortung der Österreicher trug, wurde wegen räuberischer Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Exakt waren es 14 Jahre, 11 Monate und 15 Tage, die er in Haft verbrachte. Also er ist nicht einmal früher rausgekommen. Gratuliere, du Genie. Pitsch und Keplinger kamen als reine Beitragstäter etwas glimpflicher davon. Keplinger kassierte 5 Jahre, Pitsch 6,5 Jahre. Pitsch nutzte die Zeit hinter Gittern übrigens sehr studentisch. Er durfte im Gefängnis seine Doktorarbeit in Philosophie schreiben und war nach knapp 4 Jahren wieder ein freier Mann. Die eigentliche Pointe dieser ganzen Geschichte folgte für den Gratt, aber erst später. Er hatte sein Leben weggeworfen, um den großen deutschen RAF-Terroristen zu gefallen. Naja, und jetzt ratet mal, wie die ihm es gedankt haben. In den 80er Jahren wurde Gratt von der Szene hochoffiziell ausgeschlossen und als Verräter gebrandmarkt. Sein unverzeihliches Verbrechen in den Augen der deutschen Terroristen, er hatte vor Gericht ausgesagt, wohlgemerkt nur zu seinen eigenen Taten, und jetzt, haltet euch fest, man warf ihm vor, dass er am Schweizer Zoll nicht versucht hatte, sich heldenhaft freizuschießen. Die RAF-Terroristen hatten ihre österreichischen Genossen einfach nur als nützliche Handlanger benutzt, um an Geld zu bekommen. Das Geld, das die Terroristen von dieser Palmas-Entführung erbeutet hatte, diente jahrelang noch zur Finanzierung diverser Aktionen. Karriere machte zumindest einer der Entführer. Pitsch wurde später Sprachwissenschaftler und lehrte an französischen Elite-Universitäten. Für Gratt ging das nicht so gut aus. Er saß in Stein. Nach seiner Freilassung wurde er Autor und freundete sich mit dem französischen Schriftsteller Patrick Deville an. Er arbeitete im Dokumentarfilm Keine Insel ein Verbrechen auf. Nach Abschluss der Dreharbeiten beging er Suizid. Über den Keplinger ist nicht viel bekannt, aber er hat es als Entführer immerhin in die IMDb geschafft. Also wenn er auch in dem Film vorkommt. Der starb im Jahr 2010. Der kürzlich verstorbene Max Edelbacher, der legendäre Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, formuliert es in einer Dokumentation so: Österreich war ein Rückzugsland für die RAF, weil bei uns alles ruhiger abläuft, die österreichische Seele nicht alles immer so ernst nimmt wie die Deutschen. Ich finde, es ist auch ein schönes Schlusswort. Wobei, stimmt nicht ganz, eine offene Frage gibt es noch. Es gab bei der Entführung noch eine österreichische Kurierin, also eine Mittäterin, die als Nachrichtenüberbringerin zwischen Wien und Berlin pendelte. Die Identität dieser vierten Frau, also es waren ja drei österreichische Männer und vierte und sie als vierte Täterin, ist bis heute ein Geheimnis. Sie hat nie geplaudert. Das hat auch einen Grund. Während die Taten in Deutschland nach 30 Jahren verjähren, gibt es bei uns in Österreich für erpresserische Entführung keine Verjährungsfrist. Also die muss nach wie vor zittern. Und das war es eigentlich auch schon. Zum Abschluss, meine lieben Mittäterinnen und Mittäter, noch ein kurzer, aber überlebenswichtiger Tipp. Wir haben ja vorhin gehört, wie unser revolutionäres Mastermind Thomas Gratt an der Schweizer Grenze gescheitert ist. Ja, nicht im heldenhaften Schusswechsel, sondern weil er völlig übernächtigt, unkonzentriert und fahrig aussah wie ein wandelnder Zombie. Es ist ja natürlich ein Anfängerfehler. Wer mit geladenen Waffen und Millionen aus einer Lösegelderpressung im Handschuhfach durch Europa tuckert, der braucht vor allem eines, absoluten Fokus. Ja, den Herrn hat einfach der richtige Energy Boost gefehlt. Aber keine Sorge, ihr müsst heute glücklicherweise keine Strumpfkönige entführen oder kaputte Auspuffrohre mit Draht hochbinden, um wach und konzentriert durch den Tag zu kommen. Dafür gibt's nämlich unseren Partner Holy. Egal, ob ihr gerade bis spät in die Nacht für die Uni büffelt, das hätten unsere Helden an der Geschichte lieber mal machen sollen, im Büro sitzt oder euch einfach stundenlang True Crime Podcast reinzieht, Holy liefert euch genau den Fokus, den unseren glücklosen Entführern damals so tragisch gefehlt hat. Und das Beste dran, im Gegensatz zu den big süßen Energy Drinks aus dem Supermarkt kommt Holy komplett ohne Zucker, ohne Taurin und ohne künstlichen Bullshit aus. Dafür gibt's natürlichen Koffeinkick und leckere Fruchtgeschmäcker. Oh Gott, jetzt habe ich lecker gesagt. Oh, ja, das Bundesdeutsche hat hier Einzug gehalten, meine Freunde. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Egal, also es ist geschmackig, sagen wir mal so. Und ihr habt dann auch kein so ein tiefes Loch, so nach 2 Stunden, wisst ihr, drei Energy Drinks getrunken und 3 Stunden später bist du steichfähig. Und falls ihr es lieber etwas entspannter angehen wollt, etwa wie die deutschen Terroristinnen, die gemütlich mit dem Zug nach Italien gefahren sind, dann schnappt euch den Holy Iced Tea, genauso gut, aber ideal zum Runterkommen. Und weil ihr die besten Mittäterinnen und Mittäter der Welt seid, habe ich natürlich auch für euch was rausgeholt. Mit dem Code MÖRDERISCH spart ihr 10% auf eure Bestellung, also im gesamten Warenkorb. Ihr könnt das mit Ö schreiben und OE ist völlig wurscht, Code MÖRDERISCH, und ich kriege auch einen kleinen Anteil. Also ist auch ein netter Weg, um diesen Podcast zu unterstützen. Klugschiss zum Schluss. Die österreichische Polizei. Dieser Fall hat vor allem gezeigt, in welch desolatem Zustand unsere Exekutive in den 70er Jahren war. Das ist ja in diesem Podcast schon öfter mal vorgekommen. Gerade Max Edelbacher, der Ermittler, den ich früher zitiert habe, der hat das ja immer wieder sehr, sehr scharf kritisiert und auch dafür gesorgt, dass die Polizei etwas moderner ausgestattet wird. Also die Familie Palmers düst mit dem Porsche durch Wien und die Polizei kommt in den 36 PS Käfern einfach nicht nach. Ja, das kann halt so nicht sein. Dann streitet man über Kompetenzen und man hat nicht einmal richtige Telefone und der Polizeifunk ist quasi ein offenes Buch. Die hatten damals alte Militärgeräte aus dem Zweiten Weltkrieg als Funkgeräte. Frag mal den Edelbacher, wie verdeckte Operationen so funktionieren. Naja, gar nicht. Also kurz gesagt, die österreichische Polizei war 1977 auf vieles vorbereitet, auf Falschparker, Taschendiebe und vielleicht eine Wirtshausschlägerei, aber auf organisierten und schwer bewaffneten Terrorismus nicht im geringsten. Das war natürlich nicht das erste Mal, dass Österreich auf der Weltbühne wie ein zahnloser Papiertiger aussah. Wenn ihr euch an den Dezember 1975 erinnert. Also ich war noch nicht auf der Welt. Also ich kann mich nicht erinnern, aber ich kenne die Geschichte. Die OPEC-Geiselnahme in Wien durch den Terroristen Carlos der Schakal. Schon da hatte Österreich die Hosen gestrichen voll und ließ die Terroristen samt Geiseln einfach nach Algier ausfliegen, weil man keine Spezialeinheit hatte, die das Gebäude hätte stürmen können. Die Palmers-Entführung war dann der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Und außerdem Bruno Kreisky, der Sonnenkönig Österreichs, ne, der war so angefressen, dass er gleich einmal forderte, dass man das jetzt mal ordentlich und kompetenter aufstellt. Es hat sich auch massiv etwas geändert und dann ging es relativ schnell. Man brauchte eine Truppe, die nicht erst den Privatkassettenrekorder von daheim mitbringen musste, um Ermittlungen zu führen. Und so machte man endlich Nägel mit Köpfen. Aus dem Schock der Palmers Blamage heraus wurde am 1. Jänner 1978, also nur wirklich wenige Wochen nach der Entführung, das Gendarmerie-Einsatzkommando GEK offiziell aus der Taufe gehoben. Die Basis bildete eine kleine Sondereinheit des Gendarmeriekommandos Bad Vöslau. Und durch den Palmers Fall bekam das Ganze danach das nötige Budget, dass man das mal richtig professionell aufstellt. Da gab es eine neue Struktur und vor allem den politischen Segen, um eine echte Eliteeinheit zu werden. Man suchte ab sofort nicht mehr den gemütlichen Dorfgendarmen, der nach dem Dienst den Sattel trinkt, sondern trainierte, psychologisch gefestigte Elitebeamte. Die wurden im Nahkampf, Scharfschießen und in Verhandlungstaktiken ausgebildet, eben auch um so Geiselnahmen bewältigen zu können. Und ich war dort selbst einmal vor Ort und hab bei so einem Training mitmachen dürfen. Also schaut's mir an, ich meine, viel trainiere ich da nicht. Also das ist schon was anderes. Ja. Die bekamen endlich moderne Waffen, vernünftige Funkgeräte, Schutzausrüstung und vor allem richtig schnelle Autos und heute sogar gepanzerte Fahrzeuge. Und nie wieder sollte eine Geldübergabe scheitern, weil der Herr Sohnemann einen schnelleren Sportwagen fährt als die Polizei. Und diese Spezialeinheit, dieses GIK, das gibt es heute in der Form nicht mehr, die kennt ihr heute unter anderem Namen, die wurde nämlich 2002 umbenannt, das Einsatzkommando Cobra. Die Cobra gilt heute international als eine der besten und schlagkräftigsten Antiterror-Einheiten der Welt. Also wenn man es ganz zynisch betrachtet, dann hatten die Entführungen des Walter Palmers und die stümperhaften Machenschaften von Thomas Kratt und seiner Crew zumindest den positiven Nebeneffekt. Sie haben Österreich sicherheitstechnisch aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Und hätte es die Cobra 1977 schon gegeben, hätten die österreichischen Möchtegern-Stadtguerillas vermutlich nicht wegen eines kaputten Auspuffs in der Schweiz festgenommen werden müssen, sondern die wären schon vorher in Wien von Profis aus dem Verkehr gezogen worden. Ja, und das war sie, die 121. Folge von Mörderisches Österreich. Und heute wurde nicht einmal einer umgebracht. Was ist denn das schon wieder für ein Skandal? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Bitte macht das, wie gesagt, die Mitgliedschaften laufen aus. Scheiß Kreditkarten-Dings, also wirklich. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt Zugriff auf 2 supergeheime Extrafolgen und eine von mir vorgetragene Gute-Nacht-Geschichte, weil ihr hört das ja hier zum Einschlafen, ihr Psychos. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Also heute sind es halt sehr, sehr viele Bilder von unseren tollen Terroristen und natürlich auch vom Herrn Palmers. Und wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuchs in Notebook LM, das jetzt Gemini Notebook heißt. Gemini LM. Egal. Da könnt ihr selbst in den Quellen rumwühlen. Ich lade das da immer rein. Und da könnt ihr dann die KI Fragen stellen und die sucht euch dann die Antworten raus. Also wenn was unklar ist, einfach die KI fragen. Gibt es jetzt nicht zu jedem Fall. Manchmal ist halt nur ein Zeitungsartikel Basis, da braucht man jetzt kein KI dazu, dass wir das denn durchlesen, nicht wahr? Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Da freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Wie gesagt, die Zeiten sind hart. Vielen Dank an Sandra, Lars, Kurt, Jasmin, Barbara und Ines, die diesen Podcast unterstützen. Apropos Unterstützung. Wenn ihr mir helfen wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts finden könnt, geben. Das hilft der Reichweite natürlich auch enorm. Wenn ihr mir persönlich eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das auf Steady oder Instagram machen oder unter mösterreichpodcast@gmail.com. Auch auf YouTube sind wir natürlich vertreten, da könnt ihr den Podcast anschauen. Das ist auch ganz lustig, habe ich gehört. Da könnt ihr übrigens auch Kanalmitglied werden. Ach, es ist super. Also was es für Möglichkeiten gibt, es ist ein Wahnsinn. Na gut, die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Und am besten, ihr schaut's auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Oder ihr folgt mir auf Instagram unter @moepodcast. Da gibt es manchmal auch noch so Teaserbildchen zu den Fällen und andere blöde Witze über St. Pölten und Katzenfotos vor allem. Der Morty und der Luzi freuen sich sehr über Publikum. In diesem Sinne, entführt bitte keine Dessous-Hersteller, das bringt nichts. Danke fürs Zuhören, Bussi und Baba.